Ja, okay. Endlich mal die 10 Aussätzigen zum richtigen Zeitpunkt. Und wir mussten in der letzten Zeit wegen Corona sehr viele neue Worte lernen. Es war so wie Covid-19, Superspreader, Lockdown. Wir alles mussten lernen und wir haben auch das Wort Social Distancing gelernt. Ich mag es nicht so sehr. Ich spreche zwar sehr gerne Englisch, aber irgendwie so Leute, so Worte einfach zu importieren und irgendwie überall zu hören, mag ich nicht so sehr. Social Distancing. Das heißt, also wortwörtlich soziale Distanzierung, aber da wollen Sie nicht so gerne sagen, dass es soziale Distanzierung ist, sondern eher räumliche Distanzierung, weil es heißt, wegen Covid, wir haben uns distanziert sozial. Das stimmt aber auch ein bisschen oder mehr. Aber nein, das soll man räumliche Distanzierung sagen. Aber räumliche Distanzierung, wo findet man das in der Bibel? Bei den 10 Aussätzigen. Und das heißt nämlich, räumliche Distanzierung heißt, irgendwer ist infiziert und damit ich mich nicht infiziere, da muss ich halt den Abstand halten. Die infizierte Person muss gegebenenfalls in der Quarantäne und so weiter. Aber das ist gar nichts Neues. Ist gar nichts Neues. Das finden wir schon vor 3300 Jahren ungefähr in der Bibel, wo Gott Mose das Gesetz gegeben hat. Er hat ganz genau geregelt, wenn sich jemand erkrankt und die Krankheit ist ansteckend, bitte Abstand, Quarantäne. Der hat so genaue Gesetze gegeben dem Mose, was zu tun und was nicht zu tun ist bei einer infektiösen Krankheit. Und da finden wir in 3. Mose Kapitel 11, Kapitel 13 und 14, da wird ganz, ganz pingelig, genau und exakt beschrieben, was man mit in so einem Fall machen muss. Gott wollte sein Volk schützen, weil er sein Volk liebt. Und deswegen wollte er nicht, dass durch irgendwelche Plagen oder Krankheiten sein Volk ausgerottet wird. Was interessant dabei ist, dass das Mikroskop und auch diese kleine Welt der Mikroben und Viren und Bakterien erst später, sehr, sehr spät sichtbar wurde. Aber Gott schon damals hat gesagt, Abstand halten. Er wusste sich, wie diese Bakterien vermehren. Er wusste ganz Bescheid über seine Schöpfung, über Viren, über Bakterien. Viren und Bakterien hat auch Gott gemacht. Und er wusste ganz genau, wie sie sich vermehren und was sie für Krankheiten hervorrufen können. Und deswegen hat er ganz genau beschrieben, so räumliche Distanzierung. Jetzt ist aber die Frage, wie kann ein guter Gott ein böses Virus machen oder Bakterien? Ich stelle mir solche Fragen und ich will auch ehrlich diese Fragen ausdiskutieren. Wie kann Gott, ein guter Gott, böse Viren und Bakterien machen? Er hat keine böse Viren und Bakterien gemacht. Der Mensch hat sich früher, als Gott ihn gemacht hat, der war vollkommen. Der war Hammer, der war Beton, der war fest. Aber der hat sich an einem Supererreger infiziert und das war die Sünde. Und das hat ihn geschwächt. Und Gott hat ihm gesagt, iss nicht aus diesem Baum, sonst wirst du sterben. Und seitdem, dieser Superspreader, dieser Erreger, hat die menschliche Seele und auch der Körper geschwächt. Und sozusagen, der Adam, ihm hätten die Viren heute, mit denen wir kämpfen, gar nichts ausgemacht. Aber uns schon, weil wir gefallene Schöpfung sind. Und die Viren und Bakterien, die haben eine sehr wichtige Rolle in der Schöpfung, in Recycling und in unserem Ökosystem. Aber wir sind schwächer geworden. Nicht Gott hat böse Viren gemacht, nicht Gott hat böse Bakterien gemacht. Mich haben diese Sachen interessiert und deswegen, ich habe immer Fragen. Und wenn man sich mit Gott beschäftigt und nach Antworten sucht, der wird sie auch finden. Dieser Superspreader, aus dem Garten Eden, der hat uns alle geschwächt. So, was aber sehr schön ist und wovon wir fast den ganzen Tag sprechen, ist, dass Gott diesen Supervirus, der hat eine, nicht einen Impfstoff, weil ich will nicht Impfstoff benutzen, aber er hat eine Lösung für dieses Supervirus. Und das ist Jesus Christus, sein Sohn. Er kam, um zu sterben. Der hat nicht diesen räumliche Distanzierung gehalten. Der kam zu uns Menschen, Sünden. Der hat unsere Sünde auf sich genommen. Und er hat uns auch so die Heilung für die Sünde bereitgestellt. Und dafür sind wir Gott sehr dankbar. Aber ich würde weitermachen mit Lukas Kapitel 17 ab Vers 11, 19. Und da geht es eben um diese 10 Aussätzigen. Aber zuerst ein paar Worte zum Thema Aussatz oder Lepra. Lepra-Kranke, vielleicht könnt ihr diese Worte. Aussatz, eine schreckliche Krankheit, sehr ansteckend, wo die Haut teilweise weiß geworden ist, das Fleisch ist in sich hineingefressen, also eine ganz, ganz üble Krankheit. Die Gefäße, die haben sich von innen zerstört, die Knochen wurden auch gefressen von dieser Krankheit. Venen waren verstopft, die ganz kleinen Gefäße, und Körperteile sind langsam abgestorben. Also fast wie Dead Man Walking. Wie Leute, die halb tot waren, so sind sie rumgerannt. Was interessant bei der Krankheit ist, dass die Leute keinen Schmerz spüren. Und da fällt wieder dieser Parallel zwischen Leprakranke und die Sünde. Die Sünde tut nicht wirklich weh, aber die bringt die menschliche Seele zum Tod. Und vernichtet die menschliche Kreaturen langsam, aber sicher. Was noch interessant bei dieser Krankheit ist, ist, dass Gesicht entstellt wurde. Also die Leute, die Lepra hatten, die Aussatz hatten, das Gesicht war entstellt wegen dieser Krankheit. Und da fällt wieder diese Parallel auf, dass das Gottes Bild, was er in uns Menschen gesetzt hat, durch die Sünde entstellt wird. Wir sind nicht mehr so schön nach dem Bilde Gottes. Wir sind wegen der Sünde entstellt. Wir sind hässlich geworden. Aber dieses Bild Gottes will Jesus in jedem von uns wieder herstellen. Und wir glauben, dass Gott das an uns macht, weil wir seinen Heiligen Geist empfangen haben. Ein Todesurteil für solche Menschen, die mussten aus ihrer Familie, mussten Jobs verlassen, alles. Das war wie ein Todesurteil. Ganz, ganz furchtbare Krankheit. Und so eine Gruppe von Menschen begegnet Jesus in das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Da würde ich erstmal den ganzen Text lesen und dann so einzelne Bibelverse ein bisschen unter die Lupe nehmen und zu schauen, vielleicht hat Gott tiefere Bedeutungen da hinten. So, Lukas 17, Abvers 11. Und es begab sich, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es begab sich, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt worden war, kehrte wieder um und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, stehe auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Als allererstes gefällt mir an diesem Text, dass Jesus durch das Grenzgebiet zieht. Er wird nicht daran gehindert, bestimmte No-Go-Gebiete zu besuchen. Das ist wieder ein englisches Wort. Bestimmte Geh-nicht-hin-Gebiete. Weil es ist bekannt und es ist gut in der Bibel belegt, dass die Juden keine gute Beziehung zu den Samaritern hatten. Das war ein Mischvolk, das waren Leute, die hatten eine verdrehte Theologie, die hatten ihren Götzen und ihren Aberglauben, und die Juden, die haben gesagt, nein, in Samaria wollen wir nicht gehen und wir wollen mit Samaritern nichts zu tun haben. Aber Jesus, der beste und der reinste Jude, der Sohn Gottes, der ist nicht zu schade, zu diesen Menschen zu gehen. Und der bewegt sich in diesem Grenzgebiet. Und ich erinnert euch auch an diese Begegnung, wo Jesus mit der samaritischen Frau spricht. Er zeigt, was in ihrem Leben passiert ist. Er rückt auch ihre Theologie zurecht, weil sie hatte bestimmte religiösen Vorstellungen, die nicht so ganz genau gestimmt haben. Und Jesus bringt dir die Wahrheit. Er sagt, ich bin das wahre Leben, ich bin das lebendige Wasser und so weiter. Er war sich nicht zu schade, in diese Gebiete sich aufzuhalten. Er geht dahin, aber er sagt nicht, eure Theologie ist in Ordnung, weil ich mich hier aufhalte. So kann Jesus in verschiedenen Religionen Leute rausholen und er kann in verschiedenen christlichen Religionen wirken, aber das heißt nicht, dass Jesus mit deren Theologie in Ordnung ist, sondern Jesus will Leute aus jeder Religion erreichen, um sie zu seinen Jüngern zu machen. Das heißt nicht, oh, ich habe gehört, in diesen Kreisen, da sind Wunder und Jesus hat gewirkt. Schön und gut, der ist da und er will Nachfolge machen. Das heißt nicht, ich bin mit eurer Theologie einverstanden oder ich bestätige eure Theologie. Nein, er will, dass wir seine Theologie haben, eine Theologie der Nachfolge, nicht der Rituale, nicht der Aberglauben. Er will, dass wir seine Nachfolger werden. Und das beweist er auch, indem er zu den Samaritanern geht, in diesem Grenzgebiet, und der fischt Leute dort, der will sie für sein Reich gewinnen. Auch politische und kulturelle Grenzen, geografische Grenzen sind für Jesus kein Problem. Er ist gerne in diese Grenzgebiete. Der geht mal da, mal da. Kommunismus konnte Jesus nicht aufhalten. Islam kann Jesus nicht aufhalten. Und geografischen Grenzen sowieso nicht. Denn er hat die Erde gemacht. Und da haben wir diesen Jesus im Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Es war so das Gesetz bei den Aussätzigen, dass, die Krankheit war sehr schlimm, wo die Leute, gesunden Leute, zu nah zu denen kamen, die mussten schreien, unrein, unrein. Also bitte Abstand halten. Bitte Abstand halten. Und diese Männer, die blieben in der Ferne, die haben Jesus gesehen und die sind stehen geblieben. Es waren 10 Männer, ein Samariter und 9 Juden. Es war Grenzgebiet. Aber obwohl Juden und Samariter miteinander nichts zu tun haben wollen, auf einmal diese schreckliche Krankheit verbindet sie. Auf einmal hat es keine Rolle mehr gespielt, du bist Jude und ich bin Samariter. Nee, die Krankheit hat sie gleich gemacht. Und das macht auch die Sünde in der Welt. Wir sind alle Sünder. Es macht uns alle gleich. Es ist nicht einer besser als der andere. Und sie haben diese Gemeinschaft gebildet. Okay, wir sind krank, hässlich, wir sind dem Tode geweiht, aber wir haben eins gemeinsam, wir wollen trotzdem in dieser schrecklichen Situation das Beste daraus machen. Ja? Und die blieben ferne. Auch in unserer Krise, wir merken, dass Menschen zusammengekommen sind, wo man früher gedacht hat, ja, wir wollen miteinander nichts zu tun haben. Aber diese Krise, die bringen Menschen zusammen. Auf einmal fangen wir an, Ärzte wertzuschätzen und Leute, die rund um die Uhr die Kranken gepflegt haben. Auf einmal sind sie wertvoll. Es gab eine kurze Zeit, wo sogar Lkw-Fahrer gefeiert worden sind, weil sie Klopapier transportiert haben. Aber das war nur für kurze Zeit. Ich merk's. Nur sehr kurze Zeit. Ja, in dieser Krise, mehr Menschen suchen nach Gott, weil sie Angst haben. Weil sie Probleme haben. Not führt zu Gott. Das gab mal vor kurzem bei uns in der Gemeinde eine Predigt aus Not wird Ton. Könnt ihr noch erinnern? Ich habe ein bisschen umgestaltet und ich habe Not führt zu Gott. Und es ist so, wenn Menschen Not haben und Probleme haben, dann denken eher an Gott, als wenn sie es gut haben. Ich sage nicht, dass es Leute nicht gibt, die in Wohlstand und Freude an Gott denken und danken. Doch, es gibt sie. Amen. Genau. Und was machen diese 10 Leute? Sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Was ich toll finde an diesen Menschen, die sind smart, die sind sehr klug. Die sagen Jesus, Jesus heißt, der Herr ist Rettung. Und die sagen Meister. Die sind klug genug zu sagen, Jesus, du hast Autorität. Die haben zwar nicht gesagt Hamashia, Messias, aber die haben gesagt Meister, einer, der Autorität hat. Und gleichzeitig haben die gezeigt, Meister, Jesus Meister, erbarme dich unser. Die haben gesagt, du bist Meister, du hast Autorität und gleichzeitig, du kannst uns auch sagen, was wir zu tun haben. Die haben seine Autorität erkannt. Meister, wir sind bereit, das zu tun, was du sagst. Egal, was du entscheidest, werden wir tun. Die Leute, die waren verzweifelt. Die waren zu Tode verurteilt durch diese Krankheit. Kein Entkommen. Ja? Und dann sagen sie noch das Wort erbarme dich, weil sie wissen, Jesu Herz ist voller Liebe und Mitleid. Sie haben gehört, dieser Jesus hat so viele geheilt. Die haben gehört über seine Wunder, über Heilungen. Und sie sagen, erbarme dich. Sie wissen, Jesus hat ein liebevolles Herz. Sie appellieren an sein Mitgefühl. Die sind sehr klug, diese Leute. Not macht erfinderisch, Not macht klug. Und manchmal Not öffnet die Augen. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeiget euch den Priestern. Und es begab sich, während sie hingingen, wurden sie rein. Jetzt, nach dem Gesetz der Leprakranken aus dem Levitikus oder 3. Mose Kapitel 11, 13 und 14, das hat geheißen, wo die Leute, die Leprakranken, gemerkt haben, es wird besser und ich bin geheilt, dann sollten sie zum Priester gehen. Aber Jesus verlangt etwas Absurdes von ihnen und sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Moment, Jesus, aber ich habe immer noch diese Krankheit. Wie soll ich zu den Priestern gehen? Ich soll ja gehen, damit er meine Heilung bestätigt, aber nicht, wo ich jetzt noch krank bin. Moment, Jesus, es ist noch nichts passiert in meinem Leben. Wie soll ich zu den Priestern gehen? Aber er sagt, geht hin zu den Priestern. Und als sie gingen, sind sie geheilt worden. Was für ein Test und was für ein Glaube von denen. Während sie gingen, wurden sie rein. Die waren noch nicht geheilt und Jesus verlangt trotzdem, geht hin. Jetzt, als du gegangen bist in die Richtung, die Gott dir gegeben hat, hast du bekommen, was du gebraucht hast. Es war oft in deinem Leben, dass Gott dir was gesagt hat, du bist auf dem Weg gegangen und dann hast du das bekommen, was du gebraucht hast. Wenn du gegangen bist, unterwegs, hast du bekommen, was Gott dir versprochen hat. Wenn Gott dir in der Krise die Richtung gibt und du siehst noch gar nichts, aber du gehst nach seinem Wort, weil er es gesagt hat, wirst du das bekommen, was er gesagt hat. So ehren wir Gott. Ich sehe noch gar nichts, die Wunden sind noch da, aber er sagt, geh hin, ich tue es. Ich sehe noch gar nichts, aber ich tue es. Es ist genauso das Gleiche wie die Jünger Jesu nach der Auferstehung. Petrus, Johannes und noch ein paar sind fischen gegangen und haben sich die ganze Nacht geplagt und nichts gefangen. Sie waren erfahrene Fischer. Und Jesus war Muffer, sagt, werft das Netz auf der anderen Seite. Jesus, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und er sagt, werft das Netz. Und Petrus, schlau, das sagt, auf dein Wort werde ich das tun. Und sie werfen das Netz auf der anderen Seite und fangen so viele Fische wie nie zuvor. Auf dein Wort. Ich glaube, ich und du, wir sind sehr oft gefordert in unserem Leben, auf seinem Wort was zu tun, was wir noch nicht sehen. Als sie noch gingen, während sie noch gingen, wurden sie geheilt. Sie waren immer noch voller Wunden. Aber auf dem Weg sind sie geheilt. Was für ein Vertrauen. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt worden war, kehrte wieder um und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Viele Menschen suchen jetzt nach Lösungen. Und Jesus sagt, ja, ich bin die Lösung. Geh zu den Priestern, geh in eine Kirche, such dir eine Kirche aus, such dort nach Lösungen. Dort wirst du Leute vielleicht finden, die du nicht magst, vielleicht nicht besser sind als dich, aber geh in die Kirche, suche nach Jesus, suche nach Gott. Das Ziel ist, dass du Jesus findest, nicht, dass du da irgendwelche tolle Leute findest. Die sind genauso wie du. Finde Jesus, geh zu den Priestern, geh in der Kirche, aber das Ziel ist, dass du Jesus findest, nicht irgendwelche tolle Menschen. Wie der Samariter, er geht und will sich den Priestern zeigen, währenddessen findet er seinen Heiler und seinen Herrn. Er gehorcht Jesus, er geht Richtung Priester, aber er entdeckt, ich bin geheilt worden. Und da ist jemand, der nicht nur Meister ist, der ist mein Heiler. Und der kehrt zurück, der wirft sich nieder und er sagt, das ist der Messias, auf den wir Juden die ganze Zeit gewartet haben. Das ist der Sohn Gottes und er betet ihn an. Wie interessant. Er geht hin in die Richtung, er wird Heilung empfinden, aber der findet noch viel mehr. Er findet Jesus, der Sohn Gottes. Sein ganzes Leben ist gerade geheilt. Leibliche Heilung, seelische Heilung. Er entdeckt den Messias. Er darf zurück zu seiner Familie. Gott hat ihm seine Familie zurückgegeben. Er hat ihm seinen Job zurückgegeben. Er war wieder rein. Er konnte wieder arbeiten, konnte ein völlig normales Leben führen. Und er hat auch den Messias entdeckt. Er lobt und dankt Gott. Danken, dankbar sein, kann der Schlüssel sein zu dem Schatzkammer Gottes. Einfach dankbar sein für das, was Jesus für dich getan hat, in deinem Leben, was er gewirkt hat, das kann noch viel mehr mit sich bringen, weil Gott hat ja noch so viel mehr. Und wer dankbar ist, der bekommt. Sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Wahrscheinlich bei den Priestern. Man musste bestimmte Rituale ausführen nach der Lepraheilung. Opfer bringen. Wahrscheinlich waren sie weiterhin gute religiöse Juden. Nicht zu bestreiten. Aber den Messias haben sie nicht erkannt. Und das ist sehr, sehr traurig. Sie haben sich auch nicht bedankt. Noch trauriger. Sie haben Jesus gesehen, sie wurden von ihm geheilt, aber sie haben in ihm nicht den Gottessohn gesehen, den Erlöser gefunden. Heilung für den Körper, ja, super, aber für die Seele nichts, kein Erlöser. Wo sind die anderen 9? Jetzt, wo das Problem gelöst wurde. Was nützt eine körperliche Heilung, wenn die Seele noch krank ist? Was nützt eine Heilung, ohne das ewige Leben zu haben? Der Beweis ist da. Jesus hat sie geheilt Und die haben nicht gedankt und die haben ihn auch nicht erkannt. Die haben auch kein ewiges Leben gefunden in Jesus. Viele Menschen finden zu Jesus durch Not oder die werden geheilt. Es ist alles in Ordnung. Aber wie schade für die, die ihn als Herrn so knapp verpassen. So knapp den Herrn verpassen, der Retter. Knapp vorbei ist auch daneben, sagt ein Sprichwort. Wenn sogar Blinde Jesus finden können, wie der Blinde am Jericho, Lukas Kapitel 18, 35, da kann man zu Hause lesen. Er hört nur, dass Jesus in der Gegend ist, der kann ihn nicht sehen. Die 10 haben ihn gesehen. Er hört nur, dass Jesus in der Nähe ist. Und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Die Leute versuchen ihn sei still, du störst den Meister. Aber er macht noch lauter. Er macht noch lauter und noch lauter, Jesus, du Sohn Davids. Und wenn jemand im Alten Testament gesagt hast, Jesus, du Sohn Davids, das war dieser messianische Titel. Er hat über Jesus gehört, was er getan hat und sagt, das ist der Messias, der kann mich heilen. Der kann mich wieder sehend machen. Und er ist immer noch lauter und lauter. Und Jesus hat sich über ihn erbarmt und hat ihn wieder sehend gemacht. Ja? Blinde finden zu Jesus. Die 9 sehen ihn und verpassen die Chance, Jesus als Erlöser, als den Sohn Gottes anzunehmen. Blinde finden zu Jesus. Ich bin ziemlich unbeeindruckt von Geschichten wie, ich konnte nicht zu Jesus finden, weil. Blinde finden zu Jesus, wenn sie wollen. Weil Christen schlechte Leute sind und Heuchler, konnte ich nicht zu Jesus finden. Ich bin so verletzt. Blinde haben Jesus gefunden. Du hast keinen Grund, Jesus nicht zu finden, wenn du willst. Wenn du Jesus willst, dann willst du ihn finden. Ein Blinder findet zu Jesus. Punkt. Die Leute, die um Jesus herum waren, haben versucht, ihn zu verhindern. Okay? Gut. Aber er lässt nicht locker. Es kann sein, dass Leute in der Gemeinde, die du nicht magst, sagst, oh, ich mag die Person nicht, ich kann nicht zu Jesus finden. Das kann nicht sein. Ein Blinder hat sich nicht aufhalten lassen, um das zu bekommen, was er wollte. Der wollte Jesus, der wollte wieder sehen. Amen. Wo sind die anderen 9? Problem gelöst. Das heißt auch keine Dankbarkeit von den 9. Alles beim Alten. Das religiöse Leben, Ritual, weiter ohne Jesus. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu eine sehr wichtige Funktion haben in der Gesellschaft. Besonders in dieser Krisenzeit, ja, wo Leute zusammenrücken, alle schreien nach einer Lösung, nach Gott. Und es ist gut, wir sollen ja Salz und Licht sein. Es ist gut, Gutes zu tun. Wir sollen soziale Projekte unterstützen, Wunden heilen, seelische Wunden, auch körperliche, wenn Gott uns salbt, ja, alles möglich. Nahe sein denen, die leiden, aber deren Fokus nicht verlieren. Den Menschen helfen, Jesus als Christus, als Herrn und Retter zu finden und auch ihn zu akzeptieren. Denn alles rundherum ist nur Mittel zum Zweck. Jesus ist der Wichtigere. Jesus als Erlöser, Jesus als Retter, als Herrn. Und wenn Jesus der Herr ist, da hat er auch das Sagen in meinem Leben, in deinem Leben auch. Denn was sind all diese guten Dinge und Segnungen, die Jesus geben kann, ohne den, der sie gibt? Jesus ist wichtiger. Noch einen letzten Bibelvers und dann mache ich Schluss. 1. Johannes 5, 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Was bringt Heilung? Was bringt Segnungen? Was bringt alles, was du dir wünschst, wenn du das wahre Leben, der Jesus ist, nicht hast? Und ich möchte euch ermutigen, das nicht aus dem Fokus zu verlieren. Leute in der Krise zu Jesus zu führen. Leute auf das Leben hinweisen. Alles andere ist sekundär. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns niemals im Stich lässt. Und danke, dass du das wahre Leben bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass du Teil unseres Lebens bist und dass wir Teil deines Lebens sind. Danke dafür. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns segnest, diese Woche gut zu meistern mit dir. Dass du uns auf Arbeit oder wo auch immer wir sind, zu Hause, dass du uns segnest, dass du uns beschützt, dass du uns Kraft gibst und dass du, Herr, uns auch durch deinen Heiligen Geist leitest. Danke, dass du unsere Gebete hörst. Danke, dass du immer für uns da bist. In Jesu Namen. Amen. Gesegnete Woche.